Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Wenn man jemanden nach dem Pilgerweg Santiago de Compostela fragt, dann ist das ein Begriff. Wenn man aber nach dem Camino de San Benedetto fragt, dann heisst es einfach, noch nie gehört, weiss nicht, wo das ist. Das ist der Pilgerweg vom heiligen Benedikt, der von Nursia am Geburtsort vom heiligen Benedikt und der heiligen Scholastica anfängt und in Monte Cassino im Kloster von diesen beiden Heiligen aufhört. Auf dem Weg, wo man durch einsame Höhlen und eine wunderbare Landschaft wandert, begegnet man heute noch weniger Pilger. Der Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim, der auf Radio Horeb und auch bei Radio Maria ein Begriff ist, weil er auch mit uns beten, schon diverse Beiträge gemacht hat, hat das Geschenk von unserem Herrn Jesus bekommen und ist auf dem Weg gewesen. Und im Rahmen des heutigen Gesprächs wird er uns mit seinen Erfahrungen teilhaben. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dem Pfarrer Bernhard Hesse und möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Grüß Gott, Frau Marti.
Herr Pfarrer Hesse, Sie haben schon diverse Pilgerwege gemacht, aber nun haben Sie diesen Camino San Benedetto gemacht. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, zunächst einmal bin ich von Natur aus gar nicht so gebaut, dass ich große Pilgerwege an sich gehen kann. Ich hatte in meiner Kindheit eigentlich sogar eine Knochenkrankheit, die mich gehindert hat, viel zu laufen. Da hat mir der Herr aber sehr viel Heilung geschenkt. Und so bin ich viel im Heiligen Land gewesen, auch im Studium, und habe dort begonnen, die heiligen Orte lieben zu lernen und sie eben auch dann von Zeit zu Fuß zu besuchen, weil das einfach etwas anderes ist, wenn man zu Fuß an einen heiligen Ort geht. Man kommt den Geheimnissen dieser Orte einfach näher. Und so bin ich im Jahr 2012 bereits, nach einigen Jahren, wo ich aus gesundheitlichen Gründen es nicht so konnte, einmal auf den Franziskusweg gegangen, in der Nähe rund um Assisi. Und bei diesem Franziskusweg habe ich dann in einer Buchhandlung entdeckt, dass es inzwischen einen neuen Pilgerweg gibt, eben auf den Spuren des heiligen Benedikt von Nursia bis Monte Cassino. Und das schien mir als eine wunderschöne Fortsetzung auch meines Pilgerwegs auf den Spuren des heiligen Franziskus. Und das war es dann auch mit einer ganz neuen Ausrichtung, aber mit ganz, ganz schönen Geheimnissen und Schätzen auf diesem Weg und auch einer wunderschönen Landschaft, die nochmal sich auch in einigem unterschieden hat von dem, was ich auf dem Franziskusweg und bei anderen Pilgerwegen schon entdecken durfte.
Herr Pfarrer Hesse, sind Sie alleine gegangen oder mit einer Gruppe?
Da ich niemanden gefunden habe, der mit mir geht, bin ich alleine gegangen. Bei meinem Franziskusweg 2012 hatte ich dann auf dem Weg schnell Mitpilger gefunden. So hatte ich ein wenig gehofft, dass es beim Benediktusweg genauso sein wird. Da dieser Weg aber sehr, sehr neu ist, auch neu markiert worden ist, der Verfasser des Buches zum Benediktusweg, ein Italiener, Simone Frengani, hat auch erst vor 2 Jahren ungefähr die Markierungen zu diesem Weg über 300 Kilometer eben gemacht. Und deswegen ist der Weg offensichtlich noch relativ wenig begangen, auch von Italienern. Es waren dann zwar wohl immer irgendwelche Leute in Tagen versetzt unterwegs, das habe ich immer wieder erfahren. Vor 3 Tagen war einer da, vor 5 Tagen war einer da. Und über Internet konnte man sogar auf der Homepage dieses Verfassers auch feststellen, dass dann nach mir wieder neue losgegangen sind. Aber gleichzeitig mit mir war eigentlich niemand unterwegs. Was aber auch eine ganz besondere Gnade war, man ist ja natürlich Menschen genug begegnet vor Ort, den Italienern. Ich konnte zum Glück inzwischen auch ein bisschen Italienisch. Ich habe extra für diesen Weg einen kleinen Kurs gemacht in Italienisch, damit ich ein bisschen wenigstens vor Ort mit den Menschen reden und auch ein bisschen verstehen kann. Und so bin ich mit vielen Menschen in Berührung gekommen, mit den Einheimischen, aber nicht mit Mitpilgern. Dafür habe ich dann sehr viel Zeit gehabt mit dem Herrn, vor allem zum Gebet. Und ich denke, das ist auch etwas, was mir im Vergleich aufgefallen ist. Mir sind schon viele Pilger an anderen Orten begegnet. Denn Pilger macht eigentlich schon das Gebet aus. Das ist mir in den letzten Pilgerwegen immer deutlicher geworden. Es ist nicht automatisch etwas Religiöses, zum Beispiel nach Santiago zu laufen. Das kann ja auch etwas Sportliches sein. Und viele verstehen das auch eher so als eine Grenzerfahrung, eine Selbsterfahrung oder was auch immer. Wenn wir eine Gotteserfahrung machen wollen, dann müssen wir uns wirklich auch mit Gott auf diese Wege begeben.
Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich war mal im Internet und habe den Camino San Benedetto eingegeben, habe relativ wenig Informationen bekommen. Zwar gibt es ein informatives Buch von Simone Frignani, Il Camino di San Benedetto.
Ja, ich habe simpel das Buch durchstudiert. Das hatte ich damals 2012 aus Italien mitgebracht, auf Italienisch. Damals konnte ich noch kaum Italienisch, aber ich habe mir gedacht, irgendwie mit den Wegen und so und den Orten finde ich mich schon zurecht. Und dann habe ich mir vor allem natürlich auch die Heiligtümer angeschaut. Eines der Besonderheiten dieses Pilgerweges, ein bisschen ähnlich wie beim Franziskusweg, aber noch stärker, ist es eigentlich, dass man jeden Tag einem Heiligen begegnet. Man geht ja durch Umbrien und Latium und das sind wirklich Landschaften in Italien, die eine äußerste Dichte von Geburtsorten, Sterbeorten, Wirkungsorten von Heiligen haben. Teilweise sind sie in unseren Breiten unbekannt, manche sind uns wohlbekannt, wir verbinden sie vielleicht nur nicht mit diesen Gebieten. Und das war eigentlich so auch das Geheimnis dieser Orte. Man ist wirklich diesen Heiligen unterwegs und dann in ihren Heimatorten, in ihren Wirkungsorten so richtig begegnet. Einfach hat man damit deren Glauben auch gespürt, auch die Einfachheit ihres Lebens, den Mut, den sie hatten. Ich denke da zum Beispiel nicht nur an den heiligen Benedikt, der dem Ganzen natürlich den Namen gibt, aber das geht dann schon gleich am ersten Tag, kommt man, wenn man in Nursia losgelaufen ist, am Abend in Cascia an. Das ist der Ort der heiligen Rita, die ja ein ganz massives, deutliches Glaubenszeugnis abgelegt hat durch ihren Mut, in ihrer schwierigen Ehe auszuhalten. Sie ist ja, hat ja einen jähzornigen Mann geheiratet bekommen, kann man sagen, nicht ganz freiwillig, und hat dann zwei Söhne gehabt, die den Tod ihres Vaters rächen wollte, den jemand umgebracht hatte, und wo sie dann inbrünstig den Herrn angefleht hat, ihre Söhne mögen doch diese Sünde nicht begehen und er möge doch lieber ihre Söhne sozusagen in den Himmel nehmen, bevor sie so eine Sünde begehen. Und so geschah es dann auch. Beide ihre Söhne sind kurz nacheinander an Krankheiten verstorben. Das hat sie dann auch als eine Gelegenheit wahrgenommen, ihr Leben noch radikaler mit Christus zu führen, hat dann ja auch, ist dann ins Kloster eingetreten und hat dann auch als große Beterin und Zeugin und Beraterin gewirkt und viele Menschen zu Christus geführt. Das sind so Erlebnisse, vor allem in der Intensität, und wenn man das zu Fuß macht, dann ist das einfach nochmal ganz anders, wie wenn man mit einem Bus oder mit einem Flugzeug irgendwo schnell an einen Ort geht und wieder weg. Und das ist von innen her. Und wenn man es dann mit Gebet vorbereitet, wenn ich im Rosenkranz beten hingehe, wenn ich im Rosenkranz gebeten wieder weggehe oder auch im Schweigen mal oder wenn ich meine Messe dort feiern konnte als Priester, das war auch immer wieder schön, dass jeder Ort, gerade in Italien, ist auch für Priester sehr gastfreundlich. So war das immer irgendwo möglich, auch an den heiligen Orten eben heilige Messe zu feiern. Da ist einfach ein großer Segen drauf. Das ist so mit einem normalen Urlaub oder einer normalen Wallfahrt auch sonst nicht so zu vergleichen.
Herr Pfarrer Hesse, können Sie ein kurzes Porträt machen über die Etappen, die Sie gemacht haben, ja, und welche Heiligen
auf dem Weg waren?
Genau, mit Ihnen auf dem Weg waren.
Ja. Also dieser Pilgerweg des heiligen Benedikt hat insgesamt ungefähr 300 Kilometer. Das klingt ein bisschen viel vielleicht am Anfang, für Santiago-Pilger nicht. Die gehen ja teilweise über 1000 und mehr Kilometer. Aber es ist ja auch verteilt, also ich habe mir dafür insgesamt 3 Wochen Zeit genommen. Eigentlich hat der Pilgerweg in meinem Buch 16 Tagesetappen, aber ich habe mir schon gleich vorgenommen, wenn ich an einem besonderen Ort bin, dann möchte ich noch ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht mal einen Tag länger bleiben, und auch Regentage wollte ich auch nicht unbedingt gerade auf der Straße zurücklegen, nachdem es im Sommer auch viele schöne Tage gibt, und das hat sich auch gut ergeben. Der Weg beginnt in Nursia, Norcia heute in Italien. Das ist ja nicht nur die Heimat von Benedikt, sondern eben auch von seiner Schwester, der heiligen Scholastica, die eben auch als große Gründerin der ganzen weiblichen Benediktinerinnen in der Welt gilt und damit auch eine ganz wichtige, könnte man sagen, Gründerin Europas ist. Dann eben gleich schon erwähnt zur heiligen Rita nach Cascia. 2 Tage später kommt man dann nach Leonessa, einen wunderschönen Ort, den ich heute noch sehr liebe, zum heiligen Josef von Leonessa, einem Kapuziner, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und ein Missionar war, sehr mutig. Er hat den Ruf bekommen, christliche Gefangene im damaligen Konstantinopel, heute Istanbul, zu betreuen, hat aber sich nicht damit begnügt, dort nur Gefangene zu betreuen, sondern hat tatsächlich es gewagt, auch Türken, Muslime, Osmanen damals dem christlichen Glauben in Berührung zu bringen, bis hinein in den Hof des türkischen Sultans. Das ist natürlich den lokalen Bewohnern nicht so ganz immer recht gewesen und er wurde deswegen auch schnell verhaftet, eben gefoltert, geschlagen, bis dahin, dass man ihn richtig hinrichten wollte und ihn an einem Arm mit einem Haken durch die Armwurzel aufgehängt hat und 3 Tage an diesem Baum sozusagen, diesen Galgen gehängt hat. Der heilige Josef hat dieses Martyrium überlebt. Es sei ein Engel gekommen, erzählt er später selber, und hätte ihn von diesem Galgen befreit und ihm dann den Auftrag gegeben, er möge doch in seine Heimat zurückkehren und dort weiter als Missionar wirken. Und das konnte er dann auch tun, das ist ihm dann auch gelungen. Und so hat er dann später in seiner Heimat, in Latium vor allem, dann weiter als Missionar gewirkt und ist dann eben als echter Glaubenszeuge, das muss die Menschen damals in seiner Heimat auch tief berührt haben. Er hat ja die Wundmale sozusagen seines eigenen Martyriums am Leib getragen. Damit waren seine Predigten eben auch äußerst eindrücklich und für die Menschen überzeugend. Und so konnte er viele Menschen damals einfach auch berühren. Das ist Leonissa. Ich bin direkt bei ihm eben da auch einen Tag gewesen, sogar in dem Kloster zu Gast, in das er ursprünglich eingetreten ist, im Kapuzinerkloster in Leonissa. Die Paters dort waren äußerst freundlich. Ich durfte sogar im Speisesaal dann zum Beispiel an dem Platz oder neben dem Platz sitzen, wo der heilige Josef und Leonissa, da haben sie immer eine Kerze und einen Blumenstock im Refektorium gehabt, zur Erinnerung, dass er auch dort einmal saß. Dort haben wir dann eben zu Abend gegessen. Das war irgendwie so richtig konkret, wie man dem Heiligen begegnet ist. Dann natürlich auch seine Reliquien, die dort auch heute in seiner Kirche begraben sind. Etwas martialisch, deutlich mit den Knochen. Man ist also nicht unverwest oder so, sondern man sieht also seine ganzen Gebeine mit einigen Bußwerkzeugen und was alles, was es noch von ihm gibt. Es war ein sehr großes, eindrückliches Erlebnis. Ich bin dann auch den Weg gegangen zu einem Berg hinauf, früh morgens schon, bevor die Sonne aufgegangen ist, wo er immer zur Buße hinaufgegangen ist. Ich war froh, dass ich meinen Rucksack dort habe hochschleppen können. Das waren ja vielleicht so 600 Höhenmeter. Er muss, so wird erzählt, immer einen Rucksack mit Steinen vollgepackt haben, damit er sozusagen eine echte Bußübung auf den Berg gehen konnte, um sozusagen für die Sünden seiner Mitmenschen zu büßen. So hat er das eben auch damals verstanden. Konnte dann sogar in dem Heiligtum, das auf dem Berg oben ist, früh morgens, gerade die Sonne ist aufgegangen, die Messe feiern. Das war ein sehr eindrückiges Erlebnis und bin dann weitergelaufen. Dann zum Beispiel als nächste große Etappe dann in Rieti gewesen, das auch mit dem heiligen Franziskus ja in Berührung steht. Zumindest sind im Rieti-Tal rund um Rieti eine ganze Serie von Franziskus-Einsiedeleien, die ich teilweise auch schon im Vorjahr beim Franziskusweg besucht hatte, hin zu einem nächsten Ort, über eine lange Teerstraße zwar, aber dann doch wieder irgendwie ganz schön, weil das Leben hat eben unterschiedliche Wege, bin ich nach Rocca Sinibalda gekommen und habe dort festgestellt, auch mit Hilfe meines Buches, das sehr gut ist, der Verfasser ist wohl auch ein sehr gläubiger Mann, der das und hat auch bewusst so die Heiligen dort im Buch immer wieder etwas ausgefaltet. Dort gibt es die heilige Philippa Merari, eine Zeitgenossin des heiligen Franziskus, die auch dem heiligen Franziskus persönlich begegnet ist und ein wenig eine ähnliche Lebensgeschichte dann hatte wie die heilige Elisabeth von Thüringen. Sie war adelig und hat dann durch die Begegnung mit Franziskus gespürt, sie muss ihr Leben ändern, sie muss eben ganz Jesus nachfolgen. Und ihre Familie war davon gar nicht begeistert, hat sie dann, glaube ich, gleich ein Jahr lang in einem Schloss eingesperrt. Und erst als sie gemerkt haben, sie können ihren Willen nicht brechen, haben sie irgendwann dann zugelassen, dass sie dann eben wirklich alles verlassen konnte. Und dann als Clarissin, also als den weiblichen Zweig des Franziskanerordens damals, beitreten konnte. Und einfach so die Zeugin auch war, dass alles in dieser Welt doch vergänglich ist. Ein zweiter Ort, der mich dann eine, zwei Tage später ganz besonders auch angerührt hat, war dann Pozzaglia Sabina. Das ist ja einfach ein ganz kleines Dörflein mitten in Latium. Mit dem Auto wäre es wahrscheinlich auch schon relativ kompliziert, überhaupt hinzukommen. Vielleicht habe ich es als Fußgänger sogar leichter gehabt. Dort gibt es wieder eine Heilige des neueren Datums, die heilige Augustina Pietrantoni, die sogar Patronin aller Krankenschwestern ist. Die wenigsten werden es wissen. Also wenn eine Krankenschwester unter den Zuhörern ist, dann können sie mal ihre Patronin entdecken. Die heilige Augustina nämlich war Krankenschwester in einem Orden, etwas unbekannt, die sich ganz der Krankenpflege annehmen, in Rom. Und zwar just in dem Spital, das noch heute ein großes, bedeutendes Krankenhaus ist, unmittelbar in der Nähe des Vatikans. Wenn man praktisch auf die große Via Conciliazione geht, ist linker Hand das Krankenhaus vom Heiligen Geist, della Spiritu Santo. Und dort hat sie gewirkt, unter anderem auch in der psychiatrischen Abteilung. Und dabei hat sie auch mal einen Patienten betreut, der in einem Wahnanwandlung dann sie angegriffen hat, sie mit dem Messer attackiert hat und dann zu Tode gebracht hat, umgebracht hat. So wurde sie zur Märtyrerin und ist dann relativ schnell auch, hängt natürlich in Italien immer auch zusammen mit der Nähe zu Rom. Sie tun sich wohl etwas leichter, ihre Heiligen und Märtyrer immer zum Rang der Heiligkeit zu bringen. So wurde sie dann eben heilig gesprochen und ist eben in ihrem Geburtsort heute Pozzaglia Sabina begraben, hat dort dann auch entsprechend gibt es ein Museum, gibt es ein Geburtshaus und da gab es auch wieder ganz liebe Schwestern, die mich dann als Pilger empfangen haben und sich kindlich gefreut haben, dass da eben einer der wenigen bisher Pilger, Fußpilger zu ihnen kam und dann eben ihre Heilige vor Ort einmal besucht hat. Wir haben noch vielleicht noch zwei wichtige Heilige zum Schluss noch, die mir auf dem Weg begegnet sind. Da ist vor allem noch der heilige Thomas von Aquin, den man vielleicht gar nicht so sehr dort erwarten würde, aber das ist seine Heimat, Aquin, eigentlich Rocca Secca ist der Ort, wo er geboren ist. Dort gibt es eine alte Burgruine, an der sogar eine Kirche angebaut ist, die unmittelbar nach seiner Heiligsprechung im 13. Jahrhundert bereits ihm geweiht worden ist und wo praktisch der Ort seiner Geburt verehrt wird. Und natürlich dann kommt man zum Schluss dann nach Monte Cassino selbst, wo man dann wieder dem heiligen Benedikt und der heiligen Scholastica nochmal begegnet. Dort sind ja ihre Gräber und das Ganze hat ja auch einen interessanten Bezug zur jüngeren Vergangenheit, zum Zweiten Weltkrieg, denn dort haben ja schwere Kämpfe stattgefunden zwischen den Alliierten und den deutschen Heeren und der deutschen Wehrmacht und sind ganz viele zu Tode gekommen, eine ganze Serie von Soldatenfriedhöfen, britischer, polnischer, deutscher Soldatenfriedhof sind in der Umkreis. Auch da kommt man in das Leid und das Elend der Gegenwart ein bisschen mit hinein. Das war also sehr reichhaltig, das alles so mit zu Fuß zu durchschreiten. Dabei gab es noch einige Heiligtümer, die jetzt nicht mit Heiligen in Verbindung waren direkt, sondern mit der Mutter Gottes, schon auch mit Heiligen, aber mit der Mutter Gottes Heiligtümer und dann noch ein Dreifaltigkeitsheiligtum, das ich auch berührt habe, das auch sehr faszinierend ist, mitten im Berg drinnen, das was abgelegen ist, wo ich direkt auch wie beim Bergsteigen hinaufsteigen musste, mit einem wunderschönen Bild auch der heiligen Dreifaltigkeit aus sehr, sehr früher Zeit. Ein Ort, wo der jetzt noch selige Papst Johannes Paul II. Gerne hingepilgert ist, das Santuario della Mentorella. Da ist er häufig auch heimlich hin, also inoffiziell von Rom aus mit dem Auto sozusagen konnte er dorthin. Und dort sind auch heute noch polnische Patres dort. Und sie haben auch eben ein kleines Museum, wo man sehen kann, wie Johannes Paul II., glaube ich, insgesamt 7-mal diesen Ort in seiner Amtszeit besucht hat. Und schon früher als Kardinal, wenn er in Rom war, hat er dort gerne sich zurückgezogen. Also eine ganz bunte Mischung und aber auch ein ganz großer Reichtum einfach an Glaubensschätzen, an Heiligtümern, an Begegnungen mit Heiligen ist da einfach dabei verbunden gewesen. Also eine ganze Reihe dieser Heiligtümern sind ja mit dem Orten, mit dem Gebirge dort natürlich auch verbunden. Das ergibt sich automatisch. Der heilige Benedikt selbst hatte natürlich als Eremit, als Einsiedler, eine große Sehnsucht, im Verborgenen zu sein und sozusagen in Anschluss auch an die ägyptischen Mönche, an die palästinensischen Mönche, syrischen Mönche, die ja gerne sich Höhlen gesucht haben, hat er auch sich eben in Latium, in Umbrien Höhlen gesucht. Ich durfte eine ganze Reihe davon besuchen. Ganz berühmt ist ja Subiaco, eigentlich sein erstes Kloster, wo eben seine Höhle, in der er 3 Jahre verbracht hat, gezeigt wird und wo er einfach auch gerungen hat im Glauben. Man muss immer auch sehen, auch diese großen Heiligen, das ist mir dabei auch bewusst geworden, schon bei Franziskus, haben alle auch einen langen Weg. Wir sehen diese Heiligen manchmal sehr statisch, sozusagen eben wie eine Statue, die irgendwo in der Kirche steht und meinen, ja, die sind irgendwann geboren und heilig geworden und dann waren die ihr Leben lang heilig. Ja. Natürlich sind wir alle Heilige, Paulus bezeichnet uns ja schließlich schon als Heilige, weil wir in der Taufe den Heiligen Geist empfangen haben, weil wir gewürdigt sind, das Heil einmal auf ewig zu empfangen. Aber jeder dieser Heiligen war erst einmal ein Jünger Jesu, der Stück für Stück in seinem Vertrauen zu Gott gewachsen ist, dem Gott Gnaden gegeben hat, der aber auch Ja sagen musste und der vor allem ganz viel gerungen hat, bei Benedikt eben auch, der auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Er hat ja gerade sogar Schwierigkeiten mit seinen ersten Mönchen bekommen, die sich zunächst ihm angeschlossen haben, als sie aber gespürt haben, wie streng Benedikt die Nachfolge Jesu genommen hat und wie ernst er es von ihnen auch haben wollte, dann wollten sie ihn ja gleich vergiften. Deswegen wird ihm ja häufig auch als Symbol der Kelch mit der Schlange beigegeben, weil er dann diesen Kelch gesegnet hat und dann eine Schlange aus dem Wein enthüpft ist und als Zeichen, dass eben jetzt das Gift heraus ist und er dann den Wein, den ursprünglich Vergifteten, trinken konnte, ohne dass es ihm geschadet hat. Von Subiaco zum Beispiel musste er dann sogar gehen oder er ist dann gegangen, weil ein Priester in der Nähe dermaßen gegen ihn gewütet hat, gegen ihn gepredigt hat und protestiert hat und so weiter, sodass er irgendwann gespürt hat, gegen diesen Hass und diese Feindschaft komme ich nicht an. Lieber gründe ich ein neues Kloster, eben dann 100 Kilometer weiter oder 150 und fange dort neu an. Und so entstand eigentlich dann auch Monte Cassino. Monte Cassino gäbe es nicht, wenn Benedikt nicht von Subiaco sozusagen mehr oder weniger vertrieben worden wäre. Auch die anderen Heiligtümer, das eine von der Dreifaltigkeit zum Beispiel, das nennt sich Santuario della Santissima Trinità della Valle Pietra, ist in einer Höhle. Das ist eben, da ist mitten in eine Höhle hinein eben dieses Dreifaltigkeitsbild gemalt. Die heilige Dreifaltigkeit mit, ähnlich wie in der Orthodoxie, als 3 Personen nebeneinander. Und das wurde dann eben zum Heiligtum, weil viele Menschen zu diesem Bild, das eben ein Künstler einmal dort gemalt hat in einer kleinen Höhlenkapelle, wo auch Einsiedler früher mal waren. Es hat in Latium, in Umbrien ganz viele Einsiedler gegeben, schon weit vor Benedikt und auch schon eben noch in der Zwischenzeit bis Franziskus. Und Franziskus selber hat Einsiedeleien wieder geliebt. Also das ganze Gebiet ist natürlich auch klimatisch dafür geeignet. Es wird im Winter zwar schon kalt, es gibt auch Schnee, aber die Zeit des Winters ist doch relativ kurz und der Sommer ist relativ angenehm und es gibt viel Wasser. So konnten dort die Einsiedler sich ganz gut durchschlagen und einfach in der Einsamkeit Gott suchen. Das ist etwas, was wir vielleicht auch als moderne Menschen etwas verlernen, wie gnadenreich es ist, eben manchmal alleine zu sein mit dem Alleinigen. Diese Intimität mit Gott, das ist so ohnehin, denke ich, die Krönung unseres geistlichen Lebens. Wenn ich einfach mit Gott einmal, vielleicht eben auch nur für eine Stunde in der Woche oder für einen Moment am Tag, einmal mit meinem Gott auf Du und Du bin. Und ich persönlich liebe das eben auch sehr durch die eucharistische Anbetung, die ich auf dem Weg, dem Pilgerweg, ganz oft vorgefunden habe, sogar in diesen Einsiedelhöhlen bei diesem Heiligtum der Heiligsten Dreifaltigkeit, war zum Beispiel ein Ort der ewigen Anbetung, wo man eben in einer Höhle sogar das Allerheiligste anbeten konnte. Und ähnlich gab es Anbetungsorte auch an anderen Städten. Also die Begegnung mit dem einen Gott, denke ich, ist das Eigentliche, worum es in unserem Glauben geht und natürlich bei so einem Pilgerweg uns einfach ein Höhepunkt eines solchen Pilgerweges dann auch bildet.
Wunderschön, dass man mit diesen Heiligen unterwegs ist, auf diesem Camino San Benedetto.
Genau.
Danke vielmals für diese ersten Ausführungen. Ich möchte eine Musikpause machen mit Kommt und Lasst uns ziehen, genau, damit wir uns selber Gedanken machen können. Wäre das eine Möglichkeit, mich mal mit den Heiligen auf diesen Pilgerweg zu machen?
Ja.
Nach dieser Musikpause möchte ich das Interview mit dem Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim weiterführen. Der Herr Pfarrer Bernhard Hesse ist uns ein Begriff. Er zelebriert sehr oft die Eucharistiefeier bei Radio Horeb. Man kennt ihn auch aufgrund von spannenden, interessanten Referaten. Der Pfarrer Hesse hat schon diverse Pilgerwege zu Fuß gemacht. Und heute geht es um den weniger bekannten Pilgerweg Camino San Benedetto. Er hat uns in einem ersten Teil einen guten Einblick in die verschiedenen Etappen gemacht, auch in Bezug auf die Begegnung mit diversen Heiligen, was vielleicht sich unterscheidet von anderen traditionellen Pilgerwegen, dass man mit sehr vielen Heiligen in Begegnung kommt. Und jetzt freue ich mich auf das weitere Interview mit dem Pfarrer Bernhard Hesse. Sie haben unter anderem in Türkheim in Ihrer Pfarrei die ewige Anbetung eingeführt. Zuvor haben Sie angesprochen, dass Sie an diversen Orten wieder die ewige Anbetung auf diesem Pilgerweg erfahren durften. Wie war das generell? Ist das populär in diesen Heiligtümern, die Sie besucht haben?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dort übermäßig mehr vorhanden ist wie woanders in Italien. Ich denke, wir können generell dankbarerweise feststellen, dass Anbetungsorte in ganz Europa, besonders natürlich auch in Italien, zunehmen, dass es mehr und mehr neue Orte auch gibt. Das sieht man oft auch, dass die Kapellen neu eingerichtet sind zur ewigen Anbetung. Manche Orte, ich war zum Beispiel an einem Regentag in Tivoli, das ist, war etwas am Rande von meinem Pilgerweg, in einer Franziskanerkirche 24 Stunden rund um die Uhr Anbetung. Das hat mich besonders gefreut, eben und dann eben auf diesem Heiligtum della Santissima Trinità oder an einigen Orten, insbesondere bei den benediktinischen Orten jetzt in Nursia, in Subiaco und Monte Cassino selbst war jetzt keine Anbetung. Aber ich glaube, in Nursia gibt es wo in anderer Ort, anderer Kirche. Also es ist verbreitet, aber jetzt nicht ganz so, wie man jetzt vielleicht das nicht jeden Tag, dass es jetzt das gegeben hat. Aber das Entscheidende ist eigentlich gar nicht so sehr, dass man jetzt ein spirituelles Element dort vorfindet. Was mich eigentlich viel mehr an diesen Orten so gefreut hat, war, dass man überhaupt wieder lernt, Gott zu vertrauen, die Vorsehung. Das ist etwas, was man im Pilger natürlich in einer Weise erlebt, was wir im Alltag manchmal sehr schnell verlieren. Man muss einige Tage auch laufen, um das zu lernen, loszulassen, nicht zu sorgen. Eben zu vertrauen, dass Gott mit mir unterwegs ist. Also diese Gegenwart Gottes unmittelbar auf dem Weg, eben natürlich durch das Gebet, aber auch so, er sorgt für mich. Schon einmal, das beginnt beim Weg. Ich meine, natürlich, ich habe mein Pilgerbuch, aber anhand dem Pilgerbuch, der Beschreibung, die auf Italienisch war, und den kleinen Karten, die drin waren, vor Ort den Weg immer zu finden, ist nochmal eine andere Sache. Es gibt immer Momente, wo der Weg nicht mehr klar ist und man spürt irgendwie, dass der Herr sorgt, dass er dann die entsprechenden Menschen vielleicht auf den Weg wieder schickt, die mir dann den Weg zeigen. Auch so ein ganz, ganz wertvolles Element. Oder dass er mir einfach vom Heiligen Geist her dann wieder mir den Mut gibt, lang genug zu suchen. Ich kann mich einmal erinnern, da bin ich einen Bergabschnitt gelaufen, den ich selbst eingefügt habe. Da bin ich also vom eigentlichen Pilgerweg abgewichen und ich stand auf dem Berg, Mutterseelen allein, es ist immer das Problem gewesen, kein Mensch unterwegs und ich finde nicht die nächste Wegmarkierung, wo es weitergeht. Dann bin ich eine halbe Stunde schön brav erst einmal alle Möglichkeiten abgelaufen. Aber auch das ist typisch für unseren Glauben. Es ist eigentlich normal, dass man einmal den Weg nicht findet, aber gleichzeitig lädt uns Gott ein, einfach dann Geduld zu haben und zu suchen. Und es kommt dann schon der richtige Hinweis. Und wenn man nachdenkt, da lerne ich einmal sehr viel, was es bedeutet, eben so ein bisschen umzukehren. Denn ich bin erstmal falsch gelaufen und da habe ich gemerkt, nein, das ist der Weg nicht. Also gehst du wieder zurück, weil wenn du weitergehst, machst du es nur schlimmer. Dann wird dein Umweg, den du gehst, viel, viel länger. Also meine Umkehr bedeutete, wieder hinaufzulaufen auf den Berg. Das tut man ja ungern. Ich bin schon 100 Meter, Höhenmeter bestimmt runtergelaufen gewesen. Auf jeden Fall, erst nach mehrfacher Umkehr und Suche habe ich dann den weiteren Weg gefunden. Das sind so schöne Bilder für das Leben. wo ich mir dann denke, ja, so ist es. Hab Geduld. Der Herr zeigt dir schon deinen Weg. Du musst aber auch suchen. Und eben auch immer wieder ihn einladen. Und immer wieder besser hören. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich mich verrannt? Habe mich in die Irre führen lassen oft auch. Das ist interessant. Das sind dann ja auch, ich lasse mich blenden von einem Wegweiser, der mir zwar irgendwie sehr, sehr groß war. Und der hat mich getäuscht über den richtigen Wegweiser, der etwas kleiner war. Ja, und den habe ich nicht angeschaut. Oder ich habe mich täuschen lassen. Und habe gedacht, naja, der muss es sein, von wegen. Also es sind so Dinge, wo man einfach Erfahrungen macht, auch mit Gott, mit der Vorsehung Gottes, natürlich auch mit dem Essen und allem. Ich hätte, glaube ich, eigentlich fast ohne jegliches eigene Nahrungsmittel auskommen können. Denn überall, wo ich hinkam, immer ist mir wieder Gastfreundschaft begegnet. Manche Quartiere durfte ich sogar umsonst benutzen. Und zwar gar nicht so wenige. In den 3 Wochen, wo ich unterwegs war, bin ich mindestens eine Woche sozusagen umsonst über Nacht gewesen. Es hing ein bisschen damit zusammen, weil ich Priester war und manche Klöster dann besonders gastfreundlich waren. Ich weiß nicht, wie es einem Laien ginge, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manche wirklich von Herzen her gerne auch Pilger aufgenommen haben, wenn sie echte Pilger sind, wenn sie Fußpilger sind und da oft sehr großzügig waren. Also das sind so die Erfahrungen, wo man richtig auch spürt, Gott zeigt sich uns oder umgekehrt auch, er lässt sich nicht lumpen. Wenn wir uns auf seine Wege begeben, dann überschüttet er uns auch mit allerlei erfreulichen Dingen. Ich kann mich erinnern, beim Franziskusweg einmal, hatte ich irgendwie so die Sehnsucht, es war heiß damals im Sommer. Ich dachte, es wäre schon schön, wenn einmal ein Schwimmbad kommen würde, wo ich mal reingehen könnte. Und es kam wirklich dann wenige Stunden später. Ich wusste gar nicht, dass an dem Weg direkt ein kleines Hotel war, oder kein Hotel eigentlich, bloß so eine Bed-and-Breakfast-Übernachtung. Und die Besitzer, ich wollte da gar nicht übernachten, ich war mittags unterwegs und ich habe dann nur die Besitzer gefragt, ob ich das benutzen dürfte. Ja, kein Problem, alles. Habe mir sogar noch Mittagessen dann gegeben, ich bin und konnte dann mich erholen, konnte in das Schwimmbad gehen und konnte weiter meinen Pilgerweg gehen. Also es ist so, immer wieder diese Freude, Gott zu erleben, der uns alles gönnt, der uns im Leben begleitet, der uns viel Schönes schenkt, das kann man bei solchen Pilgerfahrten einfach, Pilgerwegen, unwahrscheinlich stark erleben. Und deswegen mache ich sie auch persönlich sehr gerne, weil sie mich sehr motivieren. Einfach auch in der Sicherheit, du bist nicht allein unterwegs, da ist immer einer da, fürchte dich nicht, lass dich nicht bedrücken, es gibt keinen Grund aufzugeben und so weiter. Diese Dinge lernt man, glaube ich, unterwegs. Auch natürlich auch so, du musst auch gehen. Das ist auch so ein Punkt, der mir beim Pilgerweg sehr wichtig geworden ist. Die Kraft wächst auf dem Weg. Viele haben ja Angst, schaffe ich das? Auch jetzt im einfachen Leben, Familie, packe ich das? Komme ich mit den Kindern zurecht? Oder schaffe ich den Beruf? Oder schaffe ich das Studium? Oder schaffe ich irgendwelche Herausforderungen meines Lebens? Die Heiligen haben ihre Gnaden unterwegs bekommen. Erst wenn du die ersten Schritte gehst, wie beim Wandern ist ja auch so, der erste Tag, wenn du nicht viel vorher trainiert hast, da gibt es vielleicht noch Muskelkater. Am zweiten Tag vielleicht auch noch ein bisschen. Irgendwann ist das Laufen so normal für dich und du merkst genau, du kommst sogar letztlich in einem gewissen Sinne erholt an, obwohl du jetzt deine 20, 25 Kilometer gelaufen bist. Das ist auch schön in diesem Pilgerweg. Es sind keine zu langen Etappen, also mehr wie 25 Kilometer musste ich bei diesem Weg eigentlich nie laufen.
Wunderschön, dass Sie so geführt wurden, Herr Pfarrer Hesse. Hat sich Ihr Glauben während dieser Zeit verändert? Und wenn ja, in welchem Bezug?
Ja, verändert. Ich denke, wir sollten immer bereit sein, dass Gott uns verändert. Nur wer sich verändert, nur wer wächst, kommt vorwärts, beziehungsweise wer sich verändert, bleibt lebendig. Wenn ich nicht mehr wachse, bin ich eigentlich schon irgendwo geistlich tot. Das hat er sicher gemacht, es ist aber oft schwierig, das zu benennen. Ich würde einfach sagen, er hat meinen Glauben gestärkt. In dem Sinne auch, dass ich die Dinge, die wir so in unseren Pfarrgemeinden tun und für die ich Verantwortung habe, die mir so auf dem Herzen liegen, Anbetungen, haben Sie vorher schon angesprochen. Für mich ist auch so dieses Wort Evangelisation etwas ganz, ganz Wichtiges geworden, weil es einfach auch unsere Päpste uns die letzten Jahrzehnte, muss ich schon fast sagen, immer stärker vor Augen stellen. Wir brauchen einen ganz neuen missionarischen Aufbruch. Und gerade für das sind für mich diese Pilgerwege eine wichtige Hilfe. Wie geht das? eben aufzubrechen, die ganze Kirche in eine missionarische Kirche mehr und mehr umzulenken, muss man sagen. Denn wir leben in sehr statischen Strukturen, die uns eben eher fesseln wollen, festhalten wollen. Es soll alles so bleiben, wie es immer schon war. Also gerade als Pfarrer kenne ich ja diese Erwartungen der Menschen. Hauptsache, es bleibt im Wesentlichen so, wie es war. Wenig Veränderung. Alles, was verändert, macht Angst. Alles, was verändert, kommt dann die Frage auf, ja, wo kommen wir denn da hin ungefähr? Es geht doch sehr darum, dass wir Gott vertrauen, dass wir uns von ihm führen lassen. Und das, denke ich, kann man auf solchen Pilgerwegen lernen, kann man Mut bekommen, das dann auch in anderen Bereichen, eben in der Seelsorge jetzt in meinem Fall oder im Glaubensleben, eben dann auch im Alltag wieder stärker in den Blick zu nehmen, sich nicht so sehr fesseln zu lassen von den Dingen, die uns eben eher bremsen wollen, die Wege Gottes zu gehen.
Sie waren alleine auf diesem Pilgerweg, ja, weil einfach dieser Camino San Benedetto noch nicht bekannt ist.
Genau.
Aber trotzdem haben Sie ja Begegnungen gemacht, sowohl in Klöstern, ja, wie auch auf der Straße. Auch. Was war die schönste und eindrucksvollste Begegnung, die Sie noch im Herzen tragen?
Also eine bleibt mir besonders in Erinnerung. Ich bin in einem Ort angekommen, Arpino. Das war ein bisschen enttäuschend für mich. Der Ort ist schön, kein Problem. Aber alle Kirchen waren zu. Das war etwas überraschend, denn das war nicht so oft. Meistens waren eigentlich schon, nicht alle Kirchen, aber viele waren immer, ein paar waren irgendwo immer offen. Aber da war alles zu. Zuerst hatte ich gedacht, nur Mittagspause machen die Italiener ja länger, aber auch nach der bekannten Siesta hat sich nichts geändert und da haben wir gedacht, naja, komm, wenn ich reingehen kann in die Kirche, dann setz dich halt davor, da war ein Bänkchen und es betet ein Rosenkranz vor der Kirche. Und habe ich mich hingesetzt, habe mein Pilgerkreuz umgehabt. Ich war nicht als Priester direkt erkenntlich, weil das Kolarhemd kann ich im Pilgerweg schlecht tragen, weil das ist, nimmt man auch so Funktionswäsche, die dann einfach etwas angenehmer ist mit dem Schwitzen und so weiter. Und das gibt es also bei unseren Priesterhemden leider nicht. Also, aber ich habe ein schönes Pilgerkreuz eben dann immer getragen. Und dann saß ich mit meinem Pilgerkreuz auf dem Bänkchen. Plötzlich kommt eine Dame, ältere Dame, keine Ahnung, über 70, 75, und setzt sich neben mich und beginnt zu reden. Ich habe mit Rosenkranz, ich habe leise Gebete gehabt, so, habe ihn zwar in der Hand gehabt. Und sie redet und redet und ich habe dann schon kapiert, sie erzählt mir ihr Schicksal, sie erzählt mir, was sie alles gerade bedrückt. Unter anderem bedrückt sie auch, dass alle Kirchen zu sind, also dass sie nirgendwo in eine Kirche reingehen kann und beten kann und so weiter. Und dann eben hat sie mir von ihrem Mann irgendwas gesagt. Ich kannte ja nicht so gut Italienisch, dass ich es alles perfekt verstanden habe. Ich habe immer nur so Bruchstücke wieder kapiert und so weiter. Auf jeden Fall hat sie dann offensichtlich auch gleich geahnt, dass ich ein Priester bin und hat mich eben auch dann ums Gebet gebeten und so weiter. Und dann irgendwann, nach einer ganzen Weile, wo sie geredet hat, habe ich gesagt, ja, wir könnten ja eventuell miteinander beten, Rosenkranz beten. Und dann haben wir zuerst ein wenig überlegt, ja, wie machen wir jetzt das? Italienisch beten, muss ich sagen, ich konnte das Ave Maria auf Italienisch immer noch nicht, weil ich halt immer Deutsch gebetet habe oder andere Sprachen, die mir vertrauter sind. Und kam aber drauf, dass wir es beide in Latein können. Und dann habe ich zum ersten Mal seit, ich glaube überhaupt, mit einem anderen, zumindest zu zweit zusammen, auf Latein einen ganzen Rosenkranz gebetet. Ich konnte es noch vom Studium her und so weiter. Und die Frau konnte es, weil sie schon älter war, wahrscheinlich noch aus der älteren Liturgie unserer Kirche. Und dann haben wir den ganzen Rosenkranz wirklich ganz durch auf Latein gebetet. Die Geheimnisse dazwischen, wie man es ja in den romanischen Ländern sowieso tut, hat sie dann immer auf Italienisch eingefügt. Jetzt kommt dieses, jetzt kommt jenes, jetzt kommt dieses Geheimnis. Und dann haben wir die 10 Ave Maria immer auf Lateinisch durchgebetet. Und das Schöne war dann, als wir fertig waren mit dem Gebet, hat man so richtig gemerkt, wie die Frau gelöst war und dann hat sie sich verabschiedet und ist gegangen. Also es war so richtig, sie hat das jetzt gebraucht, es hat ihr unterschiedlich geholfen. Mich hat es froh gemacht, einem anderen Menschen da jetzt ein bisschen Hoffnung geben zu können, ohne dass wir sprachlich dann uns gut verständigen konnten, aber es hat ihr auf jeden Fall genügt. Ich weiß heute noch nicht, ist ja immer erzählt von ihrem Mann, ich weiß nicht, ob der Mann gestorben war und sie hatte vorher Probleme und der Tod war jetzt irgendwie tragisch für sie oder er lebt noch und sie leidet irgendwie jetzt unter ihrem Mann oder unter Krankheiten, ich weiß nicht mehr genau, es war also etwas für mich konfus, ich konnte es irgendwie auch nicht rauskriegen, aber es hat trotzdem genügt so für sie und es war einfach ein schönes Erlebnis, also solche Dinge. Oder was auch öfters vorkam, da war ich sehr überrascht, so eben wenn man unterwegs war beim Laufen, auch wieder Pilgerkreuz und dann begegnet einem jemand, der weiß, einmal ein Arbeiter, der hat so einen, richtig so einen Korb gehabt oder einen Werkzeugkasten, muss ich sagen, gehabt. Und der wollte schon mal irgendwo hingehen. Der sieht mich, fragt mich sozusagen, wer ich denn bin, also und woher ich komme. Und dann immer so die ersten Fragen, dann sage ich, ja, ich komme aus dem Nussjahr. Das war schon relativ nahe an Monte Cassino, also habe ich die ersten 200 Kilometer schon hinter mir gehabt. Und dann war ich natürlich erstmal verblüfft, ja. Zu Fuß, Pilger und so. Ah, Pilger und so weiter. Ja, und dann hat er gleich gesagt, ja, bitte beten Sie doch für dieses und jenes und nehmen Sie mich mit und so weiter. Und dann ist er wieder weitergegangen. Also es war oft so, man ist als Pilger wirklich auch von den Einheimischen als etwas Wertvolles wahrgenommen, also als jemand, der etwas tut, was sie sehr erfreut. Ganz, ganz tief, das würde uns wahrscheinlich jetzt in der Schweiz oder in Deutschland wohl kaum so begegnen, dass man in dieser Weise positiv wahrgenommen wird, wie das wahrscheinlich bei Italienern einfach doch so auf dem Land, auch gerade in diesen Dörfern da schon noch ist. Ja.
Wunderschön. Sie haben mich jetzt auch gerade lustig, so wie man das in Schweizerdeutsch sagt, gemacht. Sagt ihr auch?
Lust.
Herr Pfarrer Hesse, ich hätte noch so viele Fragen, aber ich sehe, langsam neigen wir uns am Ende zu. Was ist das nächste Projekt?
Also ich habe jetzt durch die zwei Pilgerwege, die ich jetzt direkt nacheinander gemacht habe, Franziskusweg, Benediktusweg, und auch die Gelegenheit, vielen Menschen darüber zu erzählen, so für dieses Jahr nun mir vorgenommen, einmal so eine kleine Gruppe zusammenzustellen oder einzuladen, wo wir Abschnitte aus beiden Pilgerwegen in etwas verkürzter Zeit, innerhalb von 14 Tagen, zu Fuß auch wandern, aber eben manche Abschnitte dazwischen dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln überbrücken, um einfach mit einer Gruppe vielleicht von 10, 12 Leuten einmal so einen Pilgerweg gemeinsam zu gehen. Das hat sicher einen anderen Charakter wie das, was ich dann alleine auch gemacht habe, aber es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, Menschen, die jetzt vielleicht sich einen ganzen Pilgerweg nicht zutrauen würden und vielleicht auch nicht so jetzt den Mut haben oder die Möglichkeit haben, ein italienisches Pilgerbuch in die Hand zu nehmen, einfach miteinander so etwas mal zu tun und einfach da Erfahrungen zu sammeln. Wir machen das wahrscheinlich dieses Jahr im Sommer, im August haben wir das vor, nach Maria Himmelfahrt für 14 Tage. Es sind schon einige, die auch Interesse haben. Ja, und da bin ich mal gespannt. Das wird sicher auch etwas Schönes, wo man auch miteinander dann eine tiefere Glaubenserfahrung machen kann. Das ist ja schon auch ein Wesenselement. Das ist eher ungewöhnlich natürlich, wenn man so dieses ganze Alleinsein hat. Aber vielleicht beides gehört einfach auch in unserem Glauben zusammen.
Wie wäre das, wenn jemand von der Zuhörerschaft Interesse hat, sich anzuschließen?
Gut, ich weiß jetzt im Moment nicht. Wir haben momentan gibt es so, glaube ich, so 4, 5 Interessenten. Ein bisschen Platz hätte ich schon noch. Müsst ihr halt direkt mit mir Kontakt aufnehmen und dann müssten wir die Details besprechen. Das ist keine organisierte Reise. Das würden wir dann eher so einfach so vieles auch spontan vor Ort jeweils auf uns zukommen lassen, weil sonst kann man sich auf die Vorsehung nicht einlassen. Wenn ich das im Detail alles organisiere, dann ist es mehr oder weniger auch nichts anderes wie keine Ahnung, wie eine Pauschalreise. Also das, man müsste dann schon bereit sein, sich so ganz auf das einzulassen und ja, ein persönlicher Kontakt wäre wichtig. Ich denke, man würde mich ja finden, über das Internet sind auch, denke ich, meine Kontaktdaten zu finden.
Herr Pfarrer Hesse, abschließend, können Sie das Buch nochmals erwähnen und gibt es eine Internetseite über den Camino-Weg?
Genau. Also momentan ist das Buch nur in Italienisch vorhanden, soweit ich weiß, soll es eigentlich heuer 2014 auch in deutscher Sprache erscheinen. Ob es definitiv so ist, weiß ich nicht. Dieses Buch ist jetzt erschienen eben im Verlag Terre di Mezzo Editore. Und heißt, also Verfasser Simone Frignani, Il Camino di San Benedetto. Die Internetseite heißt entsprechend einfach www.camino mit 2 M, di Benedetto, Benedetto mit 2 T natürlich, .it, alles zusammengeschrieben. Ich denke, da würde man, da ist auch der Pilgerweg nochmal genauso beschrieben. Und entsprechend, glaube ich, auch die Bücher kann man in ganz Europa über den Internethandel jederzeit auch erhalten.
Danke vielmals für das spannende Gespräch. Herr Pfarrer Hesse, können Sie uns abschließend noch den Segen geben, bitte?
Genau, gerne. Das machen wir gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und gebe euch seinen Frieden.
Amen.
Das gewähre euch und allen, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen. Danke vielmal.
Bitte schön.
So möchte ich diesen wunderbaren Beitrag über den Camino San Benedetto mit Jesus, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, beenden und wünsche viel Freude und ich verabschiede mich, Andrea Marti.
Thank you.